Letzten Sonntag habt ihr den ersten Teil des an Haggai gerichteten Wortes Gottes gehört. Die Priester sollten die Frage zur kultischen Reinheit, nicht zur Sauberkeit ihrer Kleider, sondern zu ihrer geistigen Haltung Gott gegenüber, die Fragen beantworten. Und sie haben sie auch richtig beantwortet. Wenn jemand etwas Unreines berührt, dann wird es nicht automatisch rein, weil er rein ist, sondern umgekehrt. Der Reine wird unrein. Der Herr wollte damit aufzeigen, dass die Werke des Volkes Gottes, Israels, eigentlich nur unrein sind. Und was nun? Das lesen wir jetzt in diesem zweiten Teil, des an den Priestern und somit auch ans Volk gerichtete Wort Gottes. Denn diese beiden Teile, die Verse 10 bis 19, sie sind eigentlich eins. Sie müssen auch, sollten auch zusammen gelesen werden, aber zeitlich gesehen kann man sie nicht immer zusammen predigen. Darum hören wir heute die Verse aus Haggai 2, 15 bis 19. Haggai 2, die Verse 15 bis 19. Gott spricht weiter. Und nun achtet doch aufmerksam darauf, wie es euch ergangen ist. Vor diesen Tagen und früher, ehe man Stein auf Stein legte am Tempel des Herrn. Bevor dies geschah, wenn man zu einem Kornhaufen von 20 Scheffeln kam, so waren es nur 10. Wenn man zur Kelterkufe kam, um 50 Eimer zu schöpfen, so waren es bloß 20. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und Hagel, alles Werk eurer Hände. Dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir, spricht der Herr. So achtet doch aufmerksam darauf von diesem Tag an und weiterhin vom 24. Tag des 9. Monats an, von dem Tag an, da der Grundstein zum Tempel des Herrn gelegt worden ist, achtet darauf. Liegt das Saatgut immer noch im Speicher? Hat auch der Weinstock, der Feigenbaum, der Granatapfelbaum und der Ölbaum noch nichts getragen? Von diesem Tag an will ich segnen. Dass diese Verse 10 bis 19 zusammengehören, das lesen wir schon zu Anfang. Am Datum erkennen wir das. Es ist das gleiche Datum, wie eben auch für den ersten Teil gebraucht wurde, als Gott den Priestern ihre Unreinheit vor Augen führte. Aber Gott will segnen. Das ist auch die Überschrift meiner Predigt. Er will die Menschen segnen. Er will sie nicht strafen. Aber dennoch hat der Segen eine Voraussetzung, oder besser gesagt mehrere Voraussetzungen. Da ist zum Ersten die Buße, Umkehr, und zweitens Vertrauen in Gott, der Glaube an Gott. Das und nun in Vers 15 macht deutlich, dass jetzt etwas anderes kommt, auf was man achten soll. Jetzt geht es weiter. In Vers 14 haben wir noch gelesen, jedes Werk ihrer Hände und was sie dort opfern, unrein ist es. Und nun, was passiert jetzt? Werden wir verworfen? Wird er uns wieder wegführen? Es ist ein Einschnitt, denn Gott spricht von ganz was anderem, wie wir gehört haben. Und dieser Einschnitt, er wird auch noch durch den Aufruf bestärkt, achtet darauf. Oder wie es in der Elberfelder Übersetzung steht, richtet euer Herz darauf. Dreimal wird das Volk dazu aufgefordert, in den Versen 15 und im Vers 18. Richtet euer Herz darauf, heißt es zweimal in Vers 18. Um das alles recht zu erfassen, was jetzt passiert, welche Mühen sie hatten, welchen Lohn sie haben, warum das alles so gekommen ist und was jetzt besser werden soll, nachdem sie Gott gehorsam sind, weil sie den Tempel angefangen haben zu bauen, wird das jetzt direkt wieder gegenübergestellt. Wie in Kapitel 1 zeigt Gott auf, welche Mühen sie hatten und welchen Lohn ihre Arbeit hatte. Gott stellt in Vers 16 wieder die Erwartung der Ernte dem wirklichen Betrag gegenüber. 20 Teile wurden erwartet, 10 Teile waren es. Es ist unabhängig, welche Maßeinheit man nimmt. Man hätte 20 Körner nehmen können, 20 Körner habt ihr erwartet, 10 Körner habt ihr bekommen. 20 Zentner, 10 Zentner, das ist egal. Da braucht man nicht drüber diskutieren. Eine gute Ernte damals war, als es noch keine Maschinen gab, keinen besonderen Dünger, keine Pflanzenschutzmittel, eine dreifache Ernte. Ein Teil, den man wieder brauchte, um nächstes Jahr auszusehen. Einen Teil für seinen persönlichen Gebrauch, den man über das Jahr verbrauchte. Und den dritten Teil, mit dem hat man Handel betrieben. Dafür hat man Güter gekauft, die man brauchte. Vielleicht musste mal ein Dach repariert werden vom Zimmermann oder sonst was. Und jetzt wollen wir einfach mal rechnen, was sie eingesetzt haben und was sie herausbekommen haben. Bei einer zum erwartenden Verhältnis von 1:3 Saatgut zur Ernte hätte man also bei, um bei Scheffeln zu bleiben, 6 2/3 Scheffel ausgesät und 20 Scheffel geerntet. Einfach mal 3. Jetzt haben sie aber nur 10 Scheffel geerntet. 6 2/3 brauchen sie aber schon für die Aussaat. Denn sie können ja nicht weniger aussehen. Dann haben sie ja nächstes Jahr noch weniger als jetzt. Sie hatten also nur gerade mal 3 1/3 Scheffel übrig für ihr ganzes Leben. Für alles, was sie noch damit beschreiten mussten. Ihren Unterhalt, ihre Ausgaben. Und wenn wir das jetzt weiterspinnen, und das brauchen wir nicht spinnen, einfach nur weiterdenken, wie sollte man denn Reparaturen finanzieren? Wie sollte der Zimmermann denn bezahlt werden? Wir sehen, es geht nicht nur die Bauern an, es geht die ganze Gesellschaft an. Die Priester, sie bekamen auch nur den Zehnten, die Leviten und davon die Priester. Auch sie mussten zurückstecken. Sie waren in dem Sinne keine elitäre Klasse. Naja, erhöhen wir die Steuern und dann kriegen wir das schon irgendwie. Das war von Gott nicht vorgesehen. Wenn die Menschen 1/10 ernten, hatten die Leviten und Priester auch nur 1/10. Und wenn sie noch weniger ernten, hatten sie noch weniger. Wenn sie mehr ernten, sollten sie natürlich auch besser belohnt werden. Das ganze Land war von den Missernten betroffen. Und es gab da nicht irgendwelche Länder, wo man einfach so hingehen konnte. Denn Israel war nicht reich. Beim Wein sah es noch schlimmer aus. Da war es sogar weniger als die Hälfte, die man geerntet hat. Wein ist aber kein reines Luxusgut in der damaligen Zeit gewesen, so wie heute, dass man es zum Vergnügen trinkt. Wir sind nicht auf Wein angewiesen, oder? Ich weiß nicht, wer das letzte Mal Wein getrunken hat. Letzte Woche, Sonntag, zum Abendmahl. Wein brauchte man als Zusatz zum Wasser, weil das Wasser eben nicht die Qualität und der heutigen Zeit hatte. Es wurde auch zu medizinischen Zwecken benutzt. Lesen wir einmal das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das will ich jetzt nicht tun. Aber der Samariter nahm Öl und Wein und reinigte die Wunden des Verletzten, des Überfallenen. Man könnte jetzt meinen, dass solche Missernten ja immer wieder passieren, auch mal ein paar Jahre hintereinander. Siehe die Dürrezeit in Ägypten, 7 Jahre gute, 7 Jahre schlechte Zeiten. Die Natur ist eben so unberechenbar, oder? Nein. Es ist nicht so. Gott selbst ist der Verursacher dieser Missernten. Ich schlug euch mit Getreiderand und mit Vergilben und Hagel. Alles Werk eurer Hände. Alles Werk eurer Hände. Und Gott war es, eindeutig. Wenn du bisher geglaubt hast, von Gott kommt nur Gutes, dann hast du ein falsches Gottesverständnis. Jesaja 45, die Verse 5 bis 7 möchte ich uns lesen. Ich bin der Herr und sonst ist keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dich gegürtet, ohne dass du mich kanntest. damit vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang erkannt wurde, dass gar keiner ist außer mir. Ich bin der Herr und sonst ist keiner, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Ich, der Herr, vollbringe dies alles. Eindeutig. Gott hat alles geschaffen, das Gute, aber auch das Böse. Gott hat aber auch alles in der Hand. Es ist ihm nicht entglitten. Engel und Menschen und auch Teufel und Dämonen, sie müssen auf ihn hören. Sie müssen ihm gehorchen. Teufel durfte Hiob nur so weit anfassen, wie Gott es erlaubt hat. Nicht weiter. Auch die Natur, das ganze Weltall, ausnahmslos, ist in Gottes Hand. Und er leitet es und sagt, was zu tun ist. Die Natur hat keinen Willen. Sie kann keine Entscheidungen treffen oder gar zurückschlagen, wie wir das öfter hören. Die Natur ist kein Wesen in dem Sinne, so wie Menschen oder vielleicht sogar Tiere. Die Natur muss sich dem Willen Gottes genauso unterordnen, wie wir es sollten. Gott hat uns, anders als der Natur, aber eben eine Entscheidungsmöglichkeit gegeben, ihm gehorsam zu sein, als Ausdruck unserer Liebe und auch als Ausdruck unserer Anbetung gegen ihn gegenüber, oder gegen ihn zu rebellieren, als Ausdruck unserer Ablehnung Gottes, als Ablehnung, ihn als Vater und Herrn haben zu wollen. Und unter dieser Rebellion, unserer Rebellion gegen Gott, es ist unsere Abkehr von Gott, unsere Sünde, darunter ächzt die ganze Natur. Deswegen haben wir die Situation, die wir haben. Der Herr hat alles sehr gut gemacht. Der Mensch war im Paradies, hatte Gemeinschaft mit Gott. Es war sehr gut. Bis zu dem Zeitpunkt, wo der Mensch gesagt hat, nein, ich will nicht so tun, wie Gott es will. Ich will von der Frucht des Baumes der Erkenntnis essen, was Gott verboten hatte. Ein Gebot, ein einziges Gebot. Aber wir wollen zurück zu Israel kommen. Warum hat Gott jetzt so gehandelt und diese Missernten initiiert? Wollte er zeigen, wer der Herr im Haus ist? Er hat das Recht dazu. Aber das ist nicht der Grund. War es das Verlangen nach Gerechtigkeit, Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn? Auch nicht. Lesen wir einmal Vers 17. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und Hagel, alles Werk eurer Hände. Dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir, spricht der Herr. Umkehr, Buße, das war das Ziel. Nicht Gericht, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun, sondern die Liebe zu seinen Kindern, ebenso zu uns, die wir ihn doch auch völlig abgelehnt haben. Das ist das Ziel Gottes. Mit solchen Bösem, in Anführungsstrichen, dass er uns zukommen lässt. Diese Liebe Gottes, sie wurde am Volk Israel veranschaulicht. Er hat sie mit Macht aus Ägypten geführt und in der Wüste versorgt. Wie war ihre Reaktion? Sie murrten. Immer nur Manna, wir wollen Fleisch. Warum haben wir Ägypten verlassen? Da hatten wir alles. Fleisch, Knoblauch, alles. Das war keine freundliche Anfrage an Gott. Oh Herr, ja, Manna ist ja ganz schön, aber vielleicht doch ein bisschen mal was anderes auf dem Speiseplan. Wie wär's? Das ganze Handeln Gottes wurde in Frage gestellt. Warum hast du uns hierher geführt? Früher war alles besser. Den Spruch kennen wir auch, ja? Dieses Früher liegt gerade einmal 3 Jahre zurück. 3 Jahre hatte Gott sie schon durch die Wüste geführt, hatte ihnen alles gezeigt, hatte sie bewahrt. Nicht mal die Schuhe hatten Abnutzungen. Also ich habe auch so ein paar Hemden, die ein bisschen älter sind als 3 Jahre. Aber 40 Jahre hat bei mir noch kein Hemd ausgehalten. Das wussten sie zu dem Zeitpunkt allerdings nicht. Und wenn sie das gewusst hätten, dann hätten sie vielleicht anders gehandelt. Aber uns hätte das gefehlt. Die Israeliten hätten eigentlich noch nicht vergessen können, wie es ihnen in Ägypten ergangen ist. Denn was sollten sie tun? Sie waren Sklaven. Sie sollten Ziegel brennen. Und sie sollten das Stroh selber suchen, was sie vorher gestellt bekommen haben. Aber sie sollten deswegen nicht weniger Ziegel brennen. Nein, noch mehr Ziegel brennen. Das war ihr Leben. Sie hatten vergessen, dass ihre Säuglinge umgebracht werden sollten. Anweisung von oben, von ganz oben, nämlich von Pharao. Also nicht ganz oben, ganz oben ist Gott. Das war ihr Leben in Ägypten. Und was hat Gott getan? Er hat ihnen Fleisch zu essen gegeben. Einen ganzen Monat lang, bis es euch zur Nase wieder herauskommt und euch zum Ekel wird, weil ihr den Herrn, der in eurer Mitte ist, verworfen habt, weil ihr vor ihm geweint und gesagt habt, warum sind wir nur aus Ägypten gezogen? Können wir in 4. Mose 11 nachlesen. Und das für 600.000 Mann Fußvolk. Wo sollte bitte schön dieses ganze Fleisch in der Wüste herkommen? Es kam. Eine ganze Wachtelherde, mehr als nur eine ganze Wachtelherde, kam und belegte das Land fast einen Meter hoch. Aber aus diesem Segen, endlich Fleisch zu haben, wurde wieder eine Strafe. Es wurde wieder eine Darstellung von Gottes Macht, aber auch von seinem Zorn, seinem gerechten Zorn. Wir lesen das in 4. Mose 11, 33. Als aber das Fleisch noch zwischen ihren Zähnen und noch nicht verzehrt war, da entbrannte der Zorn des Herrn über das Volk und der Herr schlug sie mit einer sehr großen Plage. Wir wissen nicht, welche Plage es war, aber sie mussten leiden wegen ihrer Begierden. Er hat sie in das verheißene Land geführt, in dem Milch und Honig fließen sollten. Ein Bild für Reichtum. Gott hat es getan. Die Kundschafter aber erzählten Mose, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandtest, und es fließt wirklich Milch und Honig darin. Und dies ist seine Frucht. Die Früchte, die sie brachten, waren aus dem Tal Eschkol. Und dort schnitten sie eine Weinrebe ab mit einer Weintraube und ließen sie zu zweit an einer Stange tragen. Dazu auch Granatäpfel und Feigen. Können wir alles in 4. Mose 13 nachlesen. Eine Weintraube, so groß, dass zwei Mann sie tragen müssen. Also ich habe sowas noch nicht gesehen. Gott hat seine Verheißung, sein Versprechen wahrgemacht. In dieses Land, in dieses reiche Land, da werde ich euch führen. Aber auch hier zweifelten sie wieder an Gottes Wort, an Gottes Allmacht. Lesen wir in 4. Mose 14. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in dieser Nacht. Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Und ein paar Verse weiter, 26 bis 32, und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach, wie lange soll ich diese böse Gemeinde dulden, die gegen mich murrt? Ich habe das Murren der Kinder Israels gehört, das sie gegen mich erheben. Darum sprich so zu ihnen. So wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will genauso an euch handeln, wie ihr vor meinen Ohren geredet habt. Eure Leichname sollen in dieser Wüste fallen, und all eure Gemusterten, die ganze Zahl von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt. Keiner von euch soll in das Land kommen, über dem ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, um euch darin wohnen zu lassen. Ausgenommen Kaleb, der Sohn Jephunnes, und Josua, der Sohn Nuns. Eure Kinder aber, von denen ihr gesagt habt, dass sie zum Raub würden, die will ich hineinbringen, und sie sollen das Land kennenlernen, das ihr verachtet habt. Eure eigenen Leichname aber sollen in dieser Wüste fallen. Eine ganze Generation, außer Josua und Kaleb, sind in der Wüste umgekommen. Das war Gericht. Josua und Kaleb, sie waren die einzigen, die gesagt haben, wenn Gott will, dann werden wir da einmarschieren können. Und Gott wollte. Das war bekannt. Diese Ablehnung Gottes zog, beziehungsweise zieht sich durch die ganze Geschichte Israels. Da können wir Richter lesen, 1. und 2. Könige und so weiter und die ganzen Propheten. Der Herr hat den Israeliten Segen versprochen und es auch ihnen zukommen lassen, aber sie sind von ihm weggegangen. Er hat den Fluch wegen ihres Ungehorsams über sie kommen lassen. Dann sind sie umgekehrt, aber eben nicht auf Dauer. Gott zeigte den Volk Israel immer wieder und auch jetzt den Rückkehrern aus Babylon, auf was sie warten sollten, was ihnen widerfahren wird. Er hat ihnen gezeigt, dass ihre Händearbeit wenig eingebracht hatten, wegen ihres Ungehorsams, Ungehorsam Gott gegenüber, weil sie den Tempel nicht gebaut haben, wie Gott gesagt hat. Damals war es nur ein Tempel aus Steinen. Auch wir bauen einen Tempel, das sollten wir nie vergessen. Ein Tempel, der diesmal aber nicht aus Steinen gebaut ist. Dieser Ungehorsam, es ist Israels Geschichte. Gott musste sie immer wieder daran erinnern, dass es Gott nicht nur um Rache oder Gerechtigkeit geht, sondern um Umkehr und Buße. Ihr sollt zu mir zurückkehren. Darum strafte er sie. Nicht, weil Strafe sein musste, sondern damit sie erkennen, wenn wir zu Gott umkehren, geht es uns gut. Das war das Buch Richter. Abgefallen von Gott, zu Gott geschrien, Gott hat gerettet, ihnen ging es wieder gut. Wieder abgefallen. Warum ist man nicht bei ihm geblieben? Er hat sie aus Ägypten geführt. Sie haben gemurrt. Er hat sie ins verheißene Land geführt, wo Milch und Honig fließen. Sie haben Götzendienst betrieben. Und Gott hat sie auch aus diesem Land vertrieben. Aber er hat sie auch wieder zurückgeführt, wie er gesagt hat. Und immer noch ungehorsam. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Wie sieht es in deinem Glaubensleben aus? Was hat Gott schon an dir? Welche Wunder hat Gott an dir gewirkt? Mehr als nur, dass du ein neues Leben bekommen hast. Und hast du nicht auch manchmal gemurrt und gesagt, ach Mensch, das und das hätte ich jetzt gerne getan, aber Gott will es nicht, naja, dann mache ich es halt nicht. Das ist nicht die Liebe. Das ist Enttäuschung. Aber wenn du sagst, Gott will es nicht und ich weiß, es ist gut für mich, dass ich das nicht bekomme, dann ist es eine Entscheidung für Gott, weil du Gottes Fürsorge für dich anerkennst. Manchmal müssen wir auch etwas leiden und das nicht, weil wir böse waren, weil wir Sünde zugelassen haben, sondern weil es uns wieder zurechtbringt. Vertraust du Gott darin, dass nicht alles Leiden er dir auferlegt, nur weil du böse bist, sondern weil er dich liebt? Buße, aber auch Vertrauen zu Gott, das sind diese Voraussetzungen, um in der Gemeinschaft mit Gott und dem Vater zu kommen. Und in ihm zu bleiben. Buße und Vertrauen, Glauben, Treue, das ist eins. Wenn du Buße tust, aber du glaubst nicht, du vertraust nicht, dass Gott dir vergeben hat, was ist dann deine Buße wert? Wenn du glaubst, aber immer wieder sündigst und nicht dafür du Buße tust, was ist dann dein Glaube wert? Dann hast du ein ganz falsches Gottesverständnis. Gott will aber segnen. Und dieser Segen, auf den dürfen wir auch vertrauen. Das ist mein zweiter Punkt. In Vers 18 gibt Gott ein festes Startdatum vor, wie in einem Vertrag. Ab heute, den 24. Kislev, im zweiten Jahr des Darius beginnt es. Kislev lesen wir nicht, aber das ist umgerechnet in unsere heutige Zeit, der 18. Dezember 520 vor Christus. Das ist ein eindeutiges Datum. Das ist nicht an irgendein Ereignis gebunden, was dann und dann hätte eventuell gewesen sein können. Nein, man kann es nachvollziehen. Der Grundstein des Tempels, er ist gelegt. Man kann sich fragen, warum so spät? Also die haben doch vor 3 Monaten schon begonnen mit dem Bau. Aber wir dürfen nicht vergessen, dort gab es keine schweren Ackermaschinen. Da musste das Holz erstmal herangeschafft werden. Das war nicht da. Es war ja alles verbrannt, außer die Steine. Es musste das Holz dementsprechend auch vorbereitet werden. Ich kann nicht einfach einen Stamm aus dem Wald holen und dann verbaue ich den. Der wird trocknen und das ganze Gebäude wird irgendwann krumm und schief sein. Das ist nun mal so bei Holz. Holz arbeitet. Ebenso musste die Baustelle aufgeräumt werden. Da lagen die ganzen Steine ja immer noch rum. Es war ja nur ein provisorischer Altar da. Man musste aussortieren, was können wir für den Bau gebrauchen, was ist Schutt? Das musste weggebracht werden. Und nebenbei musste natürlich auch noch der Rest dieser kärglichen Ernte eingebracht werden, auch wenn sie nur wenig war. Aber das Fundament war vorbereitet und das weitere Baumaterial war jetzt beschafft. Und zur Zeit der Makkabäer wurde der 25. Kislev bis ein Gedenktag zur Tempeleinweihung. Und dieses Fest dauert 8 Tage. Man nennt es das Chanukka-Fest. Gott, der Allmächtige, hat sich durch dieses Datum verpflichtet zu einem Bündnis mit Israel. Richtet euer Herz darauf, heißt es weiter in der Elberfelder Übersetzung. Das wird zu Anfang und zum Ende des Verses gesagt. Wenn der Herr Jesus etwas äußerst Wichtiges sagte, leitete er es mit wahrlich ein. Bei Johannes war es meistens sogar ein wahrlich, wahrlich. Im Griechischen heißt es Amen. Wir sollen dieses Bündnis ernst nehmen. Es ist nicht einfach nur dahergesagt. Bei Gott ist nichts einfach nur dahergesagt. Wir sollen unser Augenmerk darauf richten. Wir sollen es genau prüfen, unser Herz darauf ausrichten. Aber worauf sollten die Israeliten achten? Das lesen wir in Vers 19. Liegt das Saatgut immer noch im Speicher? Das ist eine rhetorische Frage. Und Luther übersetzt zum Beispiel diese Stelle folgendermaßen. Denn kein Same liegt mehr in der Scheuer. Scheuer, das heißt Scheune. Die Zeit der Saat ist im Winter. Der Frühregen, der beginnt im Buhl, im Monat Buhl. Das ist Oktober bis November. Und wenn dieser Frühregen ausbleibt, dann ist der Boden steinhart. Man kann nichts aussehen. Wie soll es unter die Erde kommen? Keine gewinnbringende Aussaat möglich. Ich habe das mal getestet, nicht freiwillig. Aber vor ein paar Jahren, da wollte ich unserem Rasen hinterm Haus etwas Gutes tun. Ich habe Rasensamen gekauft, also ich wollte ihn nur aufbessern, ich wollte ihn nicht von Grund auf neu machen. Und ausgestreut. Da, wo unsere Jungs Fußball gespielt hatten, da war schon fast gar nichts mehr. Eigentlich war da gar nichts mehr. Da habe ich ein bisschen mehr hingestreut und das andere dann über das Ganze verstreut. Das tat ich Anfang April. Ich habe gelesen, das ist eine gute Zeit zur Aussaat von Grassamen. Ich habe alles gemacht, wie es geheißen hat. Aber kein Regen. Es gab in dem Monat im April keinen Regen und im Mai auch nicht. Das war dieser Anfang, wo diese Dürrezeit, die wir jetzt in den letzten Jahren erlebt haben, losging. Wisst ihr, wie viele Halme gewachsen sind? Ich kann es euch ganz genau sagen. 0. Da ist nicht ein Halm hochgekommen. Gut, ich muss keine Kuh davon füttern, das war ihr Vorteil, aber ich habe mich ein bisschen geärgert, weil der Boden ist nämlich auch steinhart bei uns, weil da nur so ganz hauchdünne Erde drüber liegt. Aber ohne Regen können wir tun und aussehen und machen, was wir wollen, es wächst nichts. Da können wir nicht sagen, unsere große Hand oder starke Hand hat es wachsen lassen. Nein, Gottes Regen lässt es wachsen. Wenn Gott nicht will, dann will er nicht. Und dann habe ich was falsch gemacht. Aber in diesem Fall war die Saat ausgebracht. Es war kein Korn mehr in den Scheunen. Der Frühregen hatte eingesetzt, was höchstwahrscheinlich die Jahre zuvor nicht passiert ist. Da ist der Frühregen ausgeblieben. Man hat trotzdem aussehen müssen, weil irgendwann muss man aussehen und in der Hoffnung, naja, vielleicht kriegen wir es ja doch noch irgendwie unter die Erde. Gerhard Meyer schreibt dazu in seinem Kommentar zu Haggai: Es ist Gottes Barmherzigkeit, dass er unserem schwachen Glauben immer wieder ein Angeld, ein Unterpfand gibt. Auch die Israeliten sahen jetzt, wir haben angefangen zu bauen, jetzt hat der Frühregen eingesetzt. Damals haben wir nicht gebaut und wir hatten keine Ernte. Der letzte Satz dieses 19. Versen ist es: Von diesem Tag an will ich segnen. Ab jetzt. Mit anderen Worten, auch wenn du das Ergebnis jetzt noch nicht siehst, vertrau darauf, ich habe es gesagt. Nicht ich, Gott. Und dass man Gott vertrauen kann, das habe ich im ersten Teil schon ausgeführt. Auszug aus Ägypten und so weiter. Er hat sie in das verheißene Land gebracht, gegen eine Übermacht, die wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können. Und das ist ja nur ein Auszug aus den Wundertaten, die Gott an Israel gewirkt hat. Gott verspricht mit diesem Satz, ich will segnen, das Ende der Missernten und gibt somit berechtigte Hoffnung auf einen gewissen Wohlstand. Es geht aufwärts. Man sieht das Licht am Ende des Tunnels. Aber wir dürfen jetzt nicht im Irrtum verfallen, dass der Segen Gottes immer irdischen Wohlstand und Gesundheit zufolge hat. Der Segen Gottes liegt darin, dass er an dir handelt. Nicht nur für dich handelt, sondern an dir persönlich, der du ihn angenommen hast. Denn um was geht es Gott wirklich? Dass es dir gut geht? Ja und nein. Er will, dass es dir gut geht, aber nicht in der Weise, was du vielleicht darunter verstehst und vielleicht auch hoffst. Lesen wir einmal Markus 12, 30 bis 31. Es ist schon einige Zeit zurück, da hatten wir da noch eine Predigt drüber gehört. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies: Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dieses ist kein anderes Gebot. Das sagt Jesus auf die Frage hin, was ist das größte Gebot? Und das ist das, was Gott von uns will. Das ist die Erfüllung aller Gebote. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir sollen Gott verherrlichen, ihn loben und preisen. Und das beginnt damit, dass wir ihm vertrauen. Dass wir ihm vertrauen darin, dass er uns liebt. Jesus sagt in Johannes 15, 9, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Gleich wie mich der Vater liebt, liebt Jesus uns. Können wir uns das vorstellen? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich habe das verglichen mit der Liebe zu meiner Frau, mit der Liebe zu meinen Kindern. Gottes Liebe, die ist noch viel mehr wert. Weil manchmal ärgere ich mich nämlich richtig über meine Frau und meine Kinder und die höchstwahrscheinlich auch über mich, oder Basti? Aber es gab kein Ärgernis Jesu dem Vater gegenüber, seinem Vater gegenüber. Jesus hat alles getan. Wie groß muss da die Liebe sein? Und Gott ist die Liebe. Und mit solch einer Liebe werde ich geliebt, der ich immer wieder sage, ach Gott, hey. Der ich mich immer wieder von ihm abwende und wieder zurechtgerückt werden muss. Und bei Christus, da gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten seid etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam wird. Es ist egal, aus welchem Stamm du kommst. Ob du aus der Ukraine bist, aus Persien, Irak, Iran, Australien, Alaska, egal. Der Glaube zählt. Das Vertrauen in ihn. Gott, der Vater, er hat schon einen solchen Liebesbeweis gegeben, den wir gar nicht in Frage stellen können, als er seinen Sohn für unsere Sünden bestrafte, das Gericht, das wir hätten erwarten dürfen und müssen, an ihm ausgeführt hat. Welche Beweise brauchen wir noch, dass Gott uns liebt? Dennoch sind unsere Bedürfnisse, was wir zum Leben brauchen, Gott nicht egal. Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Das ist das, was wir tun sollen. Nach dem Reich Gottes trachten. Das war damals bei den Israeliten nicht anders als heute bei den Christen. Baut das Reich Gottes, baut den Tempel als Sinnbild. Da will Gott sein. Und nun will er in dem Tempel, in unseren Herzen sein, in seiner Gemeinde. Nicht der Ortsgemeinde Stendal, sondern in der Gemeinde Christi, zu der alle Christen gehören, auf der ganzen Welt. Gott vertrauen, das ist eine Voraussetzung für Segen und er will segnen. Der Segen Gottes ist aber eben mehr als nur irdischer Reichtum, mehr als Ansehen und Erfolg. Sein Segen kann uns auch wehtun. Er kann uns nicht gefallen, weil er uns immer wieder zurechtbringen oder anders gesagt züchtigen muss. Sprichwörter 3,12. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, und an dem er wohlgefallen hat. Wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. So. Wären wir ihm egal, dann würden wir vielleicht alles bekommen, was wir brauchten. Und mehr und noch mehr darüber. Aber würde uns das Gott näher bringen? Ich habe es schon öfter gesagt. Als ich meine Schwester gefragt habe, willst du dich nicht auch bekehren? Da sagte sie, solange es mir gut geht. Ich hatte Probleme jahrelang, ihr einen guten Tag zu wünschen, wenn ich sie sah. Ich konnte sie fragen, wie geht es dir? Ja, gut, gut, schade. Bis ich festgestellt habe, dass Gott durch das Böse, was uns als böse erscheint, Gutes bewirken kann. Weil es uns vielleicht finanziell schlecht geht, weil wir unten am Boden sind, zerbrochen sind, macht er etwas Neues aus ihm. Dann kommen wir zu ihm und sagen, Herr, ich bin ein Sünder. Ich will umkehren. Und ich vertraue dir, dass du etwas Gutes aus mir machst, was ich nicht kann. Aber nicht alles Unheil, das über uns kommt, ist Zucht. Denn er kann auch unser Ausharren im Leid dazu gebrauchen, dass andere erkennen, was Gott möglich macht. Die Leiden der Märtyrer, vor allem der Apostel, das waren mir ein Beweis dafür, dass das Christentum keine menschliche Idee war, sondern dass sie von Gott kommen muss. Denn was hätten die Apostel davon gehabt, wenn Jesus nur ein Mensch gewesen wäre? Nichts. Welchen Lohn hätten sie gehabt? Keinen. Denn Jesus war nicht reich. Er hat ihnen keine Ehre und Macht versprochen, im Gegenteil. Und was haben sie erlebt? Entbehrungen. Wie oft wurde Paulus gesteinigt? 2-mal. Ich hätte das erste Mal nicht überlebt. Ich hätte beim ersten Mal schon Schluss gemacht. Aber wenn Paulus, der ein Verständnis von Gott schon hatte, denn er war ja ein Jude, ein Pharisäer, bestens ausgebildet, sich das auflädt, von Gott zu sagen, Christus ist für euch, für dich gestorben. Und das, was er zur Antwort bekommt, das ist Vertreibung aus den Städten, Selbst Korinth, die Gemeinde, die er gegründet hat, die er so geliebt hat wie sein Kind, das hat ihn verworfen wegen irgendwelcher falschen Lehren. Sie haben seine Lehre in Frage gestellt, sie haben seinen Aposteldienst in Frage gestellt. Er hat das alles auf sich genommen, weil er wusste, dass er einen himmlischen Lohn bekommt. Einen Lohn, den diese Welt nicht geben kann. Einen Lohn, den alle Gläubige bekommen können. Und das ist mehr als Gold, Silber, Ansehen, Ruhm und Ehre. Denn welches Ansehen ist mehr wert, als wenn Gott zu dir sagt, du bist mein geliebtes Kind. Du bist mein geliebtes Kind. Und Gott rettet seine Kinder. Er kann das. Und er tut es. Vertrau darauf. Umkehr und Vertrauen, Buße und Glauben sind Voraussetzung für den Segen Gottes. Erst wenn du erkennst, dass Gottes Art und Weise, die Dinge anzugehen, richtig sind und dass du darauf vertraust, dass sie auch dir zum Guten gereichten, dann wirst du den Segen erfahren. Und das ist ein Segen, der über alles Irdische hinausgeht. Segen heißt, Gott ist mit dir. Er liebt dich und er will dich bei sich haben. Ein ewiges Leben lang. Nicht nur ein paar Wochen, 20 Jahre, 25 Jahre, wird Zeit, dass du ausziehst, will endlich alleine leben. Nein, ewig sollen wir bei Gott sein. Dafür hat er uns geschaffen und da wird er uns auch hinbringen. Die Erlösung von unserem alten Leben, als wir von Gott abgewandt waren, sie kam durch Jesus Christus und in ihm dürfen wir das annehmen. Es gibt keinen größeren Segen. Amen. Wollen wir zum Schluss noch aufstehen und Gott für diesen Segen danken, dass er uns zu seinen Kindern gemacht hat oder machen will, wenn du es noch nicht bist. Tue Buße, kehre um. Bring Gott dein Leben unter das Kreuz und vertraue ihm, dass er wirklich dein liebender Vater sein will. Großallmächtiger Vater im Himmel, ja, wir dürfen dich Vater nennen, weil du uns zu deinen Kindern gemacht hast. Wir waren Rebellen, wir wollten nichts von dir wissen und doch bist du uns nachgegangen. Du hast uns Menschen in den Weg gestellt, die uns zeigen, wo wir langgehen sollen, damit wir dich erkennen. Dass wir zu deinem Sohn kommen, der uns gerettet hat, der einzige Weg ist zu dir. Wir danken dir für diese große Liebe, dass du deinen eigenen Sohn nicht verschont hast, damit wir das Gericht nicht erleben müssen. Wir danken dir für diese große Liebe, dass, obwohl wir immer wieder sündigen, dass du uns doch nicht verwirfst, sondern uns immer wieder zurechtbringst, uns züchtigst, weil du uns so sehr liebst. Hilf, dass auch wir dich so sehr lieben, dass diese Liebe an uns deutlich wird, die du uns gegeben und die wir dir gegenüber haben, dass diese Liebe größer wird, immer, immer größer, dass wir darin wachsen, indem wir dich immer mehr ehren und verherrlichen, dass wir Frucht bringen, dass wir Frucht für dich bringen, nicht zu unserer Ehre, sondern zu deiner Verherrlichung, dass wir stark sind, wenn wir leiden müssen, weil wir wissen, es ist gut für uns oder für andere, dass wir aber wissen, dass wir eins bei dir sein dürfen, in der Herrlichkeit bei dir, um dich anzubeten, dich loben und zu preisen, eine Ewigkeit lang. Lob, Dank und Anbetung sei dir gebracht, jetzt und immer wieder aufs Neue. Amen.